Gemeindearbeit, wer macht's? Jesus oder wir? Das ist das Thema, so habe ich es überschrieben. Heute anhand der Hochzeit zu Kana ist ein bisschen eine untypische Überschrift zu der Hochzeit zu Kana. Das weiß ich, aber wir werden das gleich entfalten und ihr seid alle gut mit dabei, das merke ich schon. Also ich lese erst den Text, Johannes 2, 1 bis 11. Jesus auf der Hochzeit in Kana. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Der fasst vielleicht nur 40, also die waren viel größer als diese hier. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor, jeder bietet zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bisher zurückgehalten. Dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Bei dem Wein, den Jesus hier macht, geht es um Qualität und Quantität. Und auf eine Hochzeit eingeladen zu werden, ist etwas Feines. Oder? Geht ihr gern auf eine Hochzeit? Da geht es fröhlich zu, die Leute sind schick angezogen, sind in einer außerordentlich guten Stimmung. Da gibt es tolle Sachen zu essen. Und also ich sage es gleich vorneweg, ich bin totaler Hochzeitsfan. Wenn irgendwo ihr eine Hochzeit habt und es fehlen noch Gäste, ich bin dabei. Ja? Weil das einfach was Schönes ist. Alle strahlen und sind gut drauf. Und da macht Jesus das erste Wunder. Auf einer Hochzeit. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Es hätte 1000 andere Möglichkeiten gegeben, auch als erstes Wunder, ein Wunder zu machen. Er macht es auf einer Hochzeit. Und ich glaube, er will damit ausdrücken, gleich zu Beginn seiner Wirksamzeit, wer mit mir lebt, das Leben mit mir hat mit Freude zu tun, das ist das Synonym für Hochzeit, und Synonym für Freude ist auch Wein. Der Wein erfreut des Menschen Herz, heißt es mal. Also beides bringt Jesus hier zusammen und ich glaube, er will damit sagen, Leben mit mir ist etwas Schönes. Ich möchte mich jetzt im Hinblick auf Alkoholmissbrauch nicht absichern müssen. Nur, ich wollte es nur mal sagen, das ist jetzt nicht das Thema. Ich bin sehr dagegen, dass man Alkohol missbraucht. Ich selber trinke seit einigen Jahren keinen Alkohol mehr. Aber das wäre ein anderes Thema, das lassen wir zur Seite. Also das erste Wunder auf einer Hochzeit, Freude pur. In Israel noch mehr als bei uns. Ein erster Gedanke, Jesus hilft in der Not. Alle waren zur Hochzeit eingeladen. Da könnten wir jetzt alle Berufe durchgehen und auch Jesus mit den Jüngern. Also so 12, 13 kernige Männer mit gutem Appetit. Okay, dann können wir hochrechnen. Also da musste ordentlich auch was aufgefahren werden. Maria war auch da. Und ich kann mir die Situation, wir stellen uns jetzt mal die Situation ein bisschen vor. Das Essen schmeckt, die Kellner laufen, der Wein mundet, der Bräutigam denkt und guckt in die Runde zu seiner Frau rüber und sagt sich, ich habe die Beste von allen, die sieht gut aus, bin ich verknallt. Ja. aber im gleichen Augenblick wird der Oberkellner bleich. Der Wein reicht nicht. Damals in Israel der Super-GAU. Ich komme vom Dorf. Schätzt mal, wie lang so ein großes Missgeschick in einer Familie, wie lang man das weiß im Dorf, wie lang man sich das nacherzählt.
Generation.
Habe ich auch gedacht. 30 Jahre. Jetzt merken wir langsam, was auf dem Spiel stand. Kleine Ursache, große Wirkung. Hätten wir gestern 2 Fässchen mehr Wein geholt, kann nicht jetzt noch jemand schnell zu Lidl, Aldi und Rewe rüberdüsen und die Weinhandlung leer kaufen. 30 Jahre Gerede. Also ich stelle mir vor, wenn man die Familie nach 24 Jahren mal irgendwo im Nachbardorf getroffen hätte, wie heißt die ja so und so, ach, bei euch war doch das damals mit dem Wein. Merken wir, was da auf dem Spiel stand. Also nicht nur der Wein ist alles, holen wir halt einen neuen, sondern eine riesige Kiste, das Image der ganzen Sippe. Maria war da, die Mutter Jesu, und sie merkt das und informiert ihren Sohn. Ihr lieben Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn was ich jetzt sage, ist nicht einfach für euch. An dieser Stelle sind uns die Frauen haushoch überlegen. Während wir noch irgendwelchen technischen Kram klären müssen, wie viel Speicherplatz unser Handy hat oder wie viel Drehmoment unser Auto, ob wir mit dem 6. Gang die Kasseler Berge hochkommen oder sonst irgendwas, merken die Frauen schon, was zwischenmenschlich los ist. Wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die oft zwischenmenschlich die Töne gehört hat. Und ich habe oft gesagt, warum sagst du das so? Kannst du mir das begründen? Kann ich nicht. Ist mein Bauchgefühl. Und ich sage euch, sie hatte fast immer recht. Also ihr Männer, hört auf das Bauchgefühl eurer Frauen, nicht unterschätzen. Wir denken quadratisch praktisch gut. Die Frauen treffen es vielleicht noch besser. Also die Maria, die merkt das. Und sie macht Jesus darauf aufmerksam. Es wurde eng, 2 Fässchen mehr Wein besorgt. Die Sache wäre gebombt gewesen. Es wurde eng, Jesus hilft, wenn es eng wird. Nehmen wir uns diesen Satz mit. Jesus hilft, wenn es eng wird. Und wie oft war es vielleicht auch eng oder ist es jetzt eng hier in eurer Gemeinde? In finanzieller Hinsicht, weiß ich nicht. In personeller Hinsicht, habt keinen Pastor mehr. In Strukturfragen, in Organisationsfragen vielleicht, in Leitungsfragen, in der Mitarbeiterfrage. Ich war auf der Homepage, ich habe gesehen, dass Parkreise nicht stattfinden können im Moment, ja, wo es eng ist. Eng durch Corona, was haben wir alles hinter uns? Meine Güte, bei uns in Darmstadt, da wurden über 2 Jahre alle Gottesdienste aufgezeichnet, alle monatelang im Internet. Ich konnte keine persönlichen Beispiele erzählen. Das ist eine schwierige Sache. Ja, alle Welt kann sich das angucken. Ja, was haben wir auch da hinter uns? Jesus hat die Nöte gesehen und vielfältig geholfen. Ihr habt ein tolles Haus, ihr seid tolle Leute. Da könnte man jetzt auch viel dazu sagen, ja. Vielfältig geholfen über Bitten und Verstehen, sonst wäre eure Gemeinde nicht das, was sie ist. Ihm gebührt die Ehre. Ich lese nochmal 3 Verse. Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Aber Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch sagt, das tut. Eine weise Frau, die Maria. Es wurde ihm gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Und ich habe mir hier so notiert als wichtigen Satz, sag Jesus deine Not. Sag Jesus deine Not. YouVersion, glaube ich, heißt die App. Eine Bibel ist das, die ich lese seit ein paar Tagen, vielleicht kennt es jemand, mit einer kleinen Andacht. Und da stand heute Folgendes, ängste dich vor nichts, bete für alles. Habe ich gedacht, yes, kürzer geht es gar nicht. Ängste dich vor nichts, bete für alles. Ein altes Lied, Lieblingslied meiner Mutter, das lautete, ich kenne vielleicht einige. Hast du eine Sorgen, lass die dir raubet, Fried und Rast. Und dann heißt es am Schluss, mach aus allem ein Gebet. Das ist das. Mach aus allem ein Gebet. Sag Jesus deine Not. Unsere Not und Jesus, die sollen zusammengebracht werden. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir merken auch hier sein erstes Wunder. Er signalisiert auch seiner Mutter gegenüber, Luther übersetzt es noch ein bisschen kerniger, da haben wir fast das Gefühl, oh, wie geht der mit seiner Mutter um? Aber ich glaube, er zeichnet auch hier eine Weichenstellung auf. Ja? Jetzt ist nicht mehr zunächst meine Mutter für mich zuständig. Ab jetzt ist mehr Gott für mich zuständig und so. Und mit Maria war das möglich. Sie wusste das sowieso schon beim 12-jährigen Jesus und so weiter. Sie wusste es bei der Verkündigung vor der Geburt. Also wenn jemand Bescheid wusste, dann war es die Maria. Also warten lernen. So geht es uns oft auch. Warten, bis der Herr eingreift und hilft. Und wir dürfen ihm dies alles erst im Gebet vortragen und dann gilt es zu warten. Wann? Und wie er es macht. Und wenn wir jetzt aufzählen würden, wer von uns alles Gebetsanliegen hat und hätte ich auch, worauf wir warten, da käme einiges zusammen. Ich wünsche uns viel Kraft zu diesem Warten. Das kann eine segensreiche Zeit sein. Aber wir halten fest, alles, was Jesus macht, muss erst im Gebet vorbereitet werden. Jesus hilft in der Not, sagen wir sie ihm deutlich und immer wieder. Das war der erste Gedanke. Zweiter Gedanke, Jesus gibt genug, Qualität und Quantität. Er macht's, aber es muss vorbereitet sein. Und jetzt kommen wir zu dem roten Faden, um den es mir heute geht. In unserer Geschichte, Maria merkt also die Panne, sie macht ihn darauf aufmerksam und er bremst sie. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In seinem göttlichen Wirken kann er sich von keinem Menschen, nicht mal von seiner Mutter mehr, zu voreiligem Tun treiben lassen. Es war ja sein erstes Wunder, es war ein heilsgeschichtliches Ereignis. Er ist Gott ganz gehorsam. Und da dachte ich so, oh, wir auch? Sind wir hörbereit auf den Willen Gottes? Und tun wir ihn dann auch in der Gemeinde als Ganzes? Wie geht's weiter? Was sollen wir machen? Im persönlichen Leben? Maria, auch Maria, muss das Warten lernen. Das Warten müssen auch wir immer wieder in unserem Leben lernen. Manches hätte man vielleicht gerne schneller in der Gemeinde gemacht. Am liebsten würden wir beten, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Na, auch wenn das ein Widerspruch in sich ist. Für uns gilt, auf Jesus achten und Maria hat es kapiert. Sie hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Sie bereitet alles vor. Das ist Glauben. Und so könnte man Glauben definieren. Habe ich jetzt eine Definition? Glaube rechnet mit Jesu Handeln, wo noch nichts zu sehen ist und bereitet alles auf sein Handeln vor. Das ist ein Schlüsselsatz in dieser Predigt. Nochmal. Glaube rechnet mit Jesu Handeln, wo noch nichts zu sehen ist und bereitet alles auf sein Handeln vor. Das kennt ihr sicherlich in eurer Gemeinde, bei besonderen Festen, beim Jahresfest, bei Freizeiten, bei Evangelisationsvorträgen. Wir laden ein, aber das Wesentliche muss der Herr machen. Wir bereiten vor, aber das Geistliche muss der Herr schenken. Wir organisieren und machen Termine und der Chor singt, ich habe einen netten Chor, habe ich gehört, ja. Aber das Geistliche muss der Herr machen. Wir sorgen für manchen Rahmen, aber den Inhalt muss er gestalten. Bei den normalen Veranstaltungen, im Gottesdienst, in den Kleingruppen, da wo man sich trifft unter seinem Wort. Und dann heißt es, Vers 7, Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Ich habe jetzt so ein nettes Teil dabei, wie gesagt, ungefähr 40 Liter, denke ich, passen rein. Die Krüge damals fassten zwischen 80 und 120 Liter. Ich sage jetzt mal 100 Liter, wiegt der Inhalt bereits 2 Zentner. Was der Krug noch wiegt, so ein großer, kommt nochmal ein Zentner dazu, 3 Zentner. Sie sollten also 600 Liter Wasser holen, vermutlich unten im Dorfbrunnen. Da brauchst du 3, 4 Leute, vielleicht wurde da ein Stab durchgesteckt, dass 4 Leute geschafft haben. Da mussten die runter zum Dorfbrunnen, keine Ahnung, die waren eine halbe Stunde unterwegs. Ich möchte nicht wissen, was die Männer gedacht oder geredet haben. Ob die gedacht haben, du liebe Zeit, es wird ja immer schlimmer. Jetzt ist der Wein alle, ach und das war dann die Hochzeit, ihr habt dann mit Wasser weitergemacht, ne? Damals in Israel, undenkbar. Undenkbar. Aber das ist der Dienst von uns Christen. Im Glauben Wasser schöpfen und bringen, Jesus zur Verfügung stellen und hoffen, dass er Wein daraus macht. Ich bleibe jetzt mal hier in dieser Sprache. Ich glaube, man kann noch mal klicken, oder? Das ist der Dienst von uns Christen. Jesus im Glauben Wasser schöpfen und bringen, Jesus zur Verfügung stellen und hoffen, dass er Wein daraus macht. Das ist die Spannung im Leben eines Christen. Das ist die Herausforderung in der Gemeinde, im Miteinander. Das war und bleibt die Chance für euch, für uns als Gemeinde, Dinge vorzubereiten und zu sagen, Herr Jesus, segne du. Vieles vorbereiten im Bild der biblischen Geschichte, die Krüge mit Wasser geschöpft und getragen. Weil ihr wisst und wusstet, wir können vieles vorbereiten, aber Jesus macht das Wesentliche. Das ist die Spannung. Dass Jesus das Wasser zu Wein gemacht hat, das war das Entscheidende auf der Hochzeit zu Kana.
Aha, muss ja auch was mitbringen. Das kriegt jetzt die Moderatorin. Bitte sehr.
Die ist Antje.
Die ist Antje, dann kann sie es verschenken.
Gut,
das auch machen.
Dankeschön.
Bitte gern. Sollte ich wieder mal kommen und predigen, dann predige ich übers Geld und der Moderator kriegt 1000 Euro. Also könnt ihr schon mal überlegen, wer...
Nein.
Gut. Also, Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Was Jesus auch hier in der Gemeinde getan hat, das ist das Ausschlaggebende. Ich sage den Satz nochmal und betone besser. Was Jesus hier in der Gemeinde gemacht hat, das ist das Ausschlaggebende. Die Leute in der biblischen Geschichte wurden dadurch sehr ermutigt, weil sie gehorsam waren und konkret den Auftrag ausgeführt haben. Wenn die Männer gesagt hätten, wenn da so ein Klassensprecher dabei gewesen wäre, hätte gesagt, Leute, macht mal langsam, wir blamieren uns. Wir gehen hier mit dem ganzen Zug da runter und mach mal langsam. Wir nehmen erstmal das Eimerle. Ne? 3,5 Liter und wenn das funktioniert, dann kommt die Plage. Ja? Dann kommt der Stress. Wie viel Wein hätte Jesus dann gemacht? Vermutlich das. Ich weiß es nicht, ne? Das ist nur eine Vermutung. Vielleicht hätte er gesagt, sorry, ihr wart nicht gehorsam. Das so groß war euer Glauben, so viel Wein könnt ihr haben. Sie waren gehorsam, sie haben geholt und er hat Wein daraus gemacht. Verstehen wir? Wir Menschen sollen Gottes Eingreifen und Gottes Handeln im Glauben vorbereiten, Wasserkrüge schöpfen. Und dann handelt der Herr. Das ist das Geheimnis. Er macht das Wesentliche. Aber wir dürfen schöpfen. Übrigens, ich habe so gedacht, die gleiche Logik ist in den meisten Wundern der Fall. Allein bei Saat und Ernte. Das, was wir tun können, sollen wir tun, sehen. Und er macht das Wesentliche. Mein Bruder ist ein großer Bauer. Wenn er sät, betet er vorher oder nachher, wenn er fertig ist, und sagt, lieber Herr, ich habe getan, was ich konnte. jetzt bin ich auf dich angewiesen. Wie oft waren die Ernten zu trocken und dann zu nass und so weiter. Verstehen wir? Diese Spannung, die lehrt uns die Bibel. Wachsen lässt es der Herr bei der Speisung der 5000. Die paar Brötchen und Fische, die da waren, mussten gegeben werden. Er macht das Wesentliche. Auferweckung des Lazarus. Was die Männer machen können, den Stein wegräumen, müssen sie machen. Er macht das Wesentliche. Im Alten Testament, die Witwe mit den Ölkrügen, wir kennen sicherlich die Geschichte, was sie machen konnte, er macht das Wesentliche. Also wir merken, es scheint sich wie ein roter Faden durch die Bibel zu ziehen. Der Herr will uns gebrauchen. Dass er souverän ist und manches auch ohne uns machen kann, das ist uns klar. Ja, aber ich bleibe mal hier bei diesem Gedanken. Der Herr will euch gebrauchen. Ich wollte noch was sagen, ihr Lieben. Wir müssen uns nicht zu Tode schleppen. Ihr müsst euch nicht zu Tode schleppen. Die Männer haben das geschafft. Das war ihr Job. Das haben sie öfter gemacht. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Eine Gemeinde muss sich nicht zu Tode hetzen. Eine Schafherde wird nicht zu Tode getrieben. Das, was zu euch passt, dafür möchte ich euch ermutigen und sagen, okay, das können wir, komm, wir packen zu viert an, ich spreche im Bild, das kriegen wir hin. Dann macht das mutig. Herr, das geistliche Leben da hinein, eine Erweckung oder das, was der Herr bedacht hat, das kannst und musst du schenken. Jesus hat in dieser Geschichte sehr viel und sehr guten Wein gemacht, QBA oder Eiswein. Ich kenne mich da nicht aus. Ich komme aus Franken. Kennt ihr die Boxbeutel? Ja, das sind, okay. Also an der Moselgegend, wo man sich über den Frankenwein lustig macht, habe ich gehört, da sagen die Winzer, die Weinflasche, wo der Frankenwein reinkommt, ist eine völlig normale Flasche. Aber in dem Moment, wo die Flasche spürt, wie sauer und herb der Frankenwein ist, macht die zack. Schon hat sie ihren Bauch, ja. Also es stimmt natürlich nicht, aber so ist es halt. Also Frankenwein ist auch gut, aber er hat die Qualität an einer anderen Ecke. Nicht unbedingt bei der Süßigkeit, so ist es halt. Also Jesus gibt genug Qualität und Quantität. Er gibt ewiges Leben. Es ist sein Werk, wenn Menschen sich bekehren. Wir können es nicht machen. Wir können nur einladen und vorbereiten und beten. Es ist sein Werk, wenn Menschen in die Gemeinde kommen. Ihm gebührt die Ehre. Feiert Jesus. So kenne ich das. Und das soll euer Grundanliegen sein und bleiben und werden. Wenn Jesus uns beschenkt, dann spart er nicht. Hoffnungsmut steht da drauf, ja. Vielleicht ist in dieser Predigt mehr Hoffnungsmut, als ich ursprünglich gedacht habe. Der Heilige Geist kann das auch so schenken. Nur er schenkt geistliches Leben. Wir dürfen einiges vielleicht vorbereiten. Okay. Er gibt im Überfluss, wenn wir geschöpft haben. Und ich möchte jeden von uns ermutigen, bewusst mit Jesus zu leben. Ganz klare Sache, Bekehrung und Umkehr. Und sich hier in der Gemeinde fest zu engagieren. Ich weiß jetzt nicht, wer wie Gast ist oder wie verbindlich. Ich darf das mal einfach so unverblümt sagen. Weil Gemeindearbeit etwas ist für die Ewigkeit, ihr Lieben. Für die Ewigkeit. Es gibt Dinge, die mögen wir und so weiter. Also ich muss euch mal erzählen, unser Wohnzimmerschrank, vor 39 Jahren haben wir geheiratet, man hat diese 3,5 Meter Wohnzimmerschränke gehabt, Eiche Rustikal P43. Ja, ihr wisst, wovon ich rede. Beim vorletzten Umzug hat meine Frau doch das noch mitgemacht. Aber beim letzten Umzug, es war nichts mehr zu machen. Wir haben ihn rausgestellt an die Straße. Irgendwelche Leute haben den abgeholt. Eiche Rustikal P43. Ja, was will ich damit sagen? Vor 40 Jahren mit Stolz gekauft. Und jetzt spielt keine Rolle mehr. Und in der Ewigkeit oder in 200 Jahren... Kein Mensch fragt nach unserem Auto. Kein Mensch fragt nach unserem Wohnzimmerschrank. Null. Wonach wird in der Ewigkeit gefragt? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es wird danach gefragt, was wir dem Wort Gottes gemäß gemacht haben. So bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte. Was wir aus Liebe gemacht haben, das zählt in der Ewigkeit. Und dann gibt es noch eine Stelle in der Offenbarung, die gehört vielleicht da auch dazu. Da ist von den goldenen Schalen die Rede, das sind die Gebete der Gläubigen. Ich denke, das gehört auch dazu. Und so möchte ich die Prioritäten setzen in meinem Leben und ich möchte euch dazu ermutigen. Wort Gottes gemäß, aus Liebe und die Gebete der Heiligen. Das hat Ewigkeitswert. Unseren Wohnzimmerschrank in Ehren, kein Mensch fragt mehr danach in 100 Jahren, nach unserem Auto oder sonst was. Ja. Ich möchte uns ermutigen, so die Prioritäten zu setzen, mit den Dingen, die in der Ewigkeit einen großen Wert haben. Drittens und letztens noch gerade, wer es glaubt, der sieht's. Wer es glaubt, wird selig, sagen wir. Ja. Vers 11, Jesu, dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Jünger sahen am Anfang die Wasserkrüge voll Wasser und jetzt wird Wein draus. Vielleicht das noch für die Theologen unter uns. Nach dem Gesetz der jüdischen Reinigung, also in einen alttestamentlichen Rahmen, wird etwas Neutestamentliches hineingegossen. Wein, Synonym der Freude. Reinigung. Im weiteren Sinne ist der Wein beim Abendmahl das Sinnbild für das Blut Jesu. Und wir kennen den Vers, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Neutestamentliche Reinigung, nicht mit H2O, das war äußerlich. Sondern Wein, sondern durch das Blut Jesu. Ja, also wir merken, wie auch hier theologisch das Alte Testament nicht schlecht gemacht wird, aber alttestamentliche Dinge werden neutestamentlich gefüllt und gebraucht. Sehr schön, sehr schöne Weichenstellung beim ersten Wunder, was da so alles drin steckt. Jesus macht unser Leben neu, füllt unser Leben, unsere tönerne, wir sind auch aus Erde, ja, Wasserkrüge mit neuem Inhalt, mit Sinn. Und es ist schön, mit ihm zu leben. Erstes Wunder, das Wunder der Freude. Er schenkt Qualität und Quantität auch in unser Leben hinein. Der bessere Wein kommt zum Schluss. Jesus schenkt das Bessere zum Schluss. Das Leben bei ihm, dann bei ihm. Und das ist nicht zu toppen. Das Schönste kommt noch. Und da wird immer Hochzeit gefeiert. Ich habe das Gefühl, Jesu Wirksamkeit ist von Hochzeiten eingeklammert. Hochzeit zu Kana und dann die Hochzeit bei ihm, Hochzeit des Lammes. Ich freue mich darauf, Hochzeit feiern. Ich habe es euch ja gesagt, ja. Aber endlich mal ohne das, ne? Okay? Ohne dass sich das irgendwie auswirkt auf der Waage und so. Was für ein schönes Bild, das auch Jesus da wieder aufgreift. Das Bild der Hochzeit. Haben wir diese Ewigkeitshoffnung? Ich möchte uns dazu ermutigen, bewusst mit Jesus zu leben. Das ist was ganz Wunderbares. Drei Wünsche habe ich noch an euch in der Wir-Form. Erstens, packen wir fröhlich an, gerne und großzügig Wasserkrüge für Jesus schleppen. Das ist Glaube. Aber niemand muss sich kaputt schleppen, dass wir nicht von der falschen Seite vom Pferd fallen. Zweiter Wunsch, bleiben wir abhängig von Jesus. Er füllt gerne und reichlich mit geistlichem Leben. Und er will jeden gebrauchen zum Vorbereiten. Jeden. Und wer sagt, ich kann nicht mehr so viel praktisch und so weiter. Ich habe oft unsere alten Geschwister ermutigt und habe gesagt, nimm den Gemeindebrief, nimm den Monatsplan oder ich weiß nicht, wie sich das nennt und bete für die Termine. Nimm die Mitgliederliste, was ja heute datentechnisch schwierige Kiste ist, das weiß ich. Aber vielleicht, wenn sich zwei Leute zusammensetzen, kriegst du es auch mit dem Kuhle hin, so ungefähr. Ja? Und bet, dass man für die Leute durchbetet, die Geburtstagsliste. Mach aus allem ein Gebet. Und der dritte Wunsch, das Beste gibt's zum Schluss. Gemeindearbeit ist Arbeit für die Ewigkeit, mit Ewigkeitswert. Ich habe es uns vorhin aufgezählt, Wort Gottes gemäß. Liebe und Gebete. Alles andere vergeht. Amen.